Die Rückkehr der Gipfelmannschaft. Zunächst gönnten wir uns Ruhe und schliefen uns aus. Als unsere Kräfte zurückkehrten, wurden wir, ein jeder auf seine Art, wieder aktiver. Wish trug seine vielen Messergebnisse zusammen und teilte uns stolz mit, dass sie von größtem Wert seien. Jungle machte sich durch die Erkundung der Umgebung nützlich. Unglücklicherweise verirrte er sich dabei jeden Tag und musste zum großen Leidwesen der ganzen Mannschaft gerettet werden. Die Sache wurde zu einem derartigen Ärgernis, dass wir einen Träger als Aufpasser abstellten, mit der strikten Weisung, Jungle bei Einbruch der Dämmerung ins Lager zurückzubringen. Eines Abends waren sie auch bei Anbruch der Nacht noch nicht zurückgekehrt, und Shute feuerte eine Reihe von Leuchtkugeln, die eigentlich für fotografische Zwecke mitgenommen worden waren, ab, um den Vermissten die Orientierung zu erleichtern. Eine der Kugeln fiel auf Wishs Zelt und brannte es mitsamt seinen Aufzeichnungen völlig nieder. Wish war verzweifelt. Seine ganze Arbeit war in Flammen aufgegangen. Da er das gesamte Quecksilber aus seinen Thermometern herausgekocht hatte, konnte er keine neuen Messungen vornehmen. Und der Rest seiner Ausrüstung war auf dem Gipfel des Rum Doodle. Er hatte kein einziges Lebewesen auf dem Berg gefunden. Mithin waren seine Forschungen auch in dieser Richtung ergebnislos verlaufen. Eine einzige Hoffnung blieb noch, um seine Anwesenheit zu rechtfertigen. Er musste alle seine Kräfte auf die Suche nach Wappeln konzentrieren. Da Shute arbeitslos war, seine Filme waren sämtlich verdorben und seine Linsen gesprungen, spannte Wish ihn für die Suche ein. Auch Burley wurde dafür rekrutiert. Er war inzwischen völlig akklimatisiert und frisch und munter wie ein Schuljunge, und bei der täglichen Jagd auf Warpel hielt er Wish und Shute gehörig in Atem. Constant, unersättlich wie eh und je in seinem Wunsch, seine Sprachkenntnisse zu verbessern, verbrachte viel Zeit mit den Trägern. Zu anderen Zeiten konnte man ihn beobachten, wie er über den Gletscher wandernd Grunzen, Gurgeln und andere Laute übte, die das Rückgrat des gesprochenen Yogistanisch bilden. Allgemein herrsche die Auffassung, sagte er uns, dass Yogistanisch für den westlichen Magen unaussprechlich sei, und sein Ehrgeiz sei es daher zu beweisen, dass dies eine Irrlehre sei. Er hatte bereits unverkennbare Symptome einer chronischen Gastritis entwickelt, die unter den Yogistami hypodermisch ist, weil sie aus dem Magen sprechen. Burley war so herzlos anzudeuten, dass Prone nie auf dem Gipfel des Rum Doodle gestrandet wäre, wenn Constant seine Magenschmerzen zur rechten Zeit entwickelt hätte. Ich erinnerte ihn daran, dass wir ohne diesen Zwischenfall unser Ziel nicht erreicht hätten, und gratulierte Constant zu seiner Gastritis. Es war übrigens interessant zu beobachten, wie Constant mit zunehmender Dauer seiner Beschwerden gegen die Wirkungen von Pongs Kochkünsten immer mehr immun wurde und dessen Gerichte schließlich sogar mit Vergnügen aß. Er stellte die Theorie auf, dass die yogistanische Art zu kochen eine Art Gegenreizmittel für die einheimischen Verdauungsbeschwerden darstellt. Wie immer das sein mochte, bei ihm jedenfalls schien es zu funktionieren. Bedauerlicherweise vertrug er nach seiner Rückkehr in die Zivilisation die westliche Küche dann überhaupt nicht mehr. Wochenlang lebte er von Hungerrationen, während er mit jeder erdenklichen Mischung falsch zusammengestellter Lebensmittel und jeder erdenklichen Methode, sie unverdaulich zu machen, herumexperimentierte. Als er schließlich am Rande des Selbstmords stand, den er durch die Einnahme von vorverdauter Krankenkost begehen wollte, hatte er den glücklichen Einfall, einen yogistanischen Koch einzustellen. Umgehend sandte er Telegramme in alle Himmelsrichtungen, von denen eines durch einen Riesenzufall Pong erreichte. Die Verhandlungen zogen sich allerdings in die Länge, weil es schwierig war, Grunzen, Gurgeln und dergleichen per Telegramm zu übermitteln. Zudem gab es Einwände von Pongs Gewerkschaft, und so wäre Constant beinahe seinen Verdauungsbeschwerden erlegen, die durch seine Aufregung noch verschlimmert wurden. Letzten Endes wurde die Angelegenheit dann doch noch geregelt. Heute lebt Pong bei Constant in dessen Wohnung in Hampstead. Dort kann man sie zu beinahe jeder Tageszeit antreffen, wie sie sich in der Küche grunzend und gurgelnd am Anblick irgendeiner üblen Pampe, die auf dem Boden eines ekelhaften Kochtopfs anbrennt, ergötzen oder sich voller Wonne über Schüsseln mit ähnlichen Widerlichkeiten hermachen. Als ich ihn zuletzt sah, rauchte Constant eine Pfeife Stunk, von dem er sagte, er wirke genau wie Pongs Gerichte als Gegenreizmittel. Aber ich greife vor. Während der sorgenvollen Tage im Basislager, als uns das Schicksal des armen Prone noch unbekannt war, gereichte mir der Eifer, mit dem meine Gefährten an ihre Aufgaben gingen und sich auch durch persönlichen Kummer nicht von ihren Pflichten abhalten ließen, wieder einmal zur Ermutigung und Inspiration. Ich zwang mich dazu, an allen geselligen und sonstigen Aktivitäten teilzunehmen und erlebte so, wie meine eigene Seele leichter wurde, wenn ich anderen ihre Last erleichterte. Seit geraumer Zeit schon war ich darauf erpicht gewesen, etwas über Shutes Braut zu erfahren. Nun jedoch, da sich die Gelegenheit bot, zögerte ich, wie ich das Thema anschneiden sollte, weil ich nicht wusste, auf welche Empfindlichkeiten es dabei eventuell Rücksicht zu nehmen galt. Eines Nachmittags, als ich gerade im Kantinenzelt ein Kondolenzschreiben an Prones Vater entwarf, kam Shute hereingeschneit. Er sei, so sagte er, beschäftigungslos. Ob es mir etwas ausmachen würde, wenn er mir ein paar Fotos zeigte. »Es wäre mir ein Vergnügen«, entgegnete ich. Er holte ein paar Fotografien einer hübschen jungen Dame hervor, die er als seine Braut bezeichnete. Sie wollten bald nach seiner Rückkehr heiraten. Ich gratulierte ihm und wünschte ihm alles Gute. Er dankte mir. Ich sagte, seine Braut scheine eine sehr nette junge Dame zu sein. Er sagte, sie sei die netteste und liebste Person auf der Welt. Er erzählte mir eine ganze Menge von ihr, und alles klang sehr glücklich und sehr normal. Er fragte mich, ob er mich langweile. »Nein«, sagte ich, »aber hätte sein Glück nicht irgendeinen Haken?« Er verneinte. »Weshalb sollte es denn einen Haken haben? Dergleichen käme oft vor«, sagte ich. »Vielleicht habe er zum Beispiel unglückliche Erfahrungen gemacht, bevor er seine Braut kennengelernt hatte.« »Nein«, sagte er, »sie seien schon als Kinder ein Liebespaar gewesen. Nie habe es jemand anderen gegeben, weshalb die Frage.« Ich sagte, dass ich irgendwie etwas anderes erwartet hätte. Er sah mich, so meine ich, recht misstrauisch an und sagte, er bedauere mich enttäuscht zu haben. Ich versicherte ihm umgehend, dass er mich missverstanden habe und bat ihn, mir mehr zu erzählen. Das tat er, und meine Neugierde wurde mehr als befriedigt. Seine Braut war offensichtlich genauso normal und zufrieden wie er, und man konnte sehen, dass sie sehr glücklich miteinander sein würden. Ich fragte ihn, was sie an Samstagnachmittagen täten. Er sagte, sie besuchten die hochbetagte und bettlägerige Tante seiner Braut. Ich hatte bemerkt, dass das Rülpsen, mit dem Pong und Solo mich am Berg täglich begrüßt hatten, auch von den anderen Trägern übernommen worden war. Ich fragte Constant, ob er das zu deuten wisse. Er sagte, da das Yogistanische aus dem Magen gesprochen werde, gelte das Rülpsen, das Zeichen höchster Zufriedenheit des Magens, als Ausdruck der Hochachtung. Es drücke die große Freude aus, die der Rülpsende in der erlauchten Gegenwart des Berülpsten empfinde. Das freute mich sehr. Nicht nur, weil ich die Ehre zu schätzen wusste, sondern auch, weil es mich in meinem Glauben an Pong und an die menschliche Natur bestärkte. Ich wünschte, meine Zeit und meine Pflicht hätten es erlaubt, mit jedem der Träger Freundschaft zu schließen. Welche Fülle von Zuneigung sie doch hinter ihren teilnahmslosen Mienen verbargen. Ich verbrachte viel Zeit mit Pong, der mir manches Interessante aus seinem Leben erzählte. Der gute Kerl schien eine große Zuneigung zu mir entwickelt zu haben. Er erzählte Constant, ich sei der einzige Mensch, der je freundlich zu ihm gewesen sei, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Das berührte mich tief. Er nahm außerdem die Gewohnheit an, mir zu allen Tageszeiten kleine Happen zu bringen. Auch das berührte mich tief.